Bevor es losgeht, ein Triggerhinweis. In diesem Podcast geht es um sexualisierte Gewalt, um Missbrauch und dessen körperliche und psychische Folgen. Es werden Situationen geschildert, die emotional sehr belastend sein können. Hilfsangebote findet ihr in den Shownotes.
Der Begriff Hoffnung ist für mich eng mit dem Gottesbegriff verknüpft. Durch meine Geschichte eben, durch meine katholische Geschichte. Deshalb ist das Wort Hoffnung für mich vergiftet. Ich halte mich lieber an den Begriff der Liebe. Die Liebe zum Menschen am für sich, wie der Kölner sagt, das ist ein greifbarer Begriff für mich. Wann wollen Sie, liebe Politiker, liebe Bischöfe, wann wollen Sie anfangen, die sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche als Kindheitsrisiko unserer Zeit anzuerkennen und dagegen mit voller Breitseite anzugehen?
Thema statt Tabu. Was wir aus sexualisierter Gewalt in der Kirche lernen. Jahrzehntelang wurde weggeschaut, jetzt wird hingehört. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Diese Aufarbeitung existiert nur, weil sie von ihnen vorangetrieben, eingefordert und getragen wird. Was sie angestoßen haben, ist unumkehrbar. Expertinnen ergänzen den Podcast aus unterschiedlichsten Perspektiven. Darüber hinaus fließt das Feedback der HörerInnen mit ein. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes.
Das ist wirklich das, was mich am meisten Kraft kostet.
Ja.
Diese Widersprüche und auch die Wahrnehmung, dass viele von den Akteuren diese Widersprüche gar nicht so erleben.
Aha.
Also die Vertreter der Amtskirche, die sind doch nicht da drin unterwegs festzustellen, das, was ich mal theologisch oder philosophisch gelernt habe, das hat mit dem, was ich heute tue und was ich für Positionen habe, gar nichts mehr zu tun. Die Bergpredigt taucht im Handeln von Wölki nicht auf.
Mhm.
Ja?
Ja.
Aber er scheint diesen Widerspruch überhaupt nicht zu merken. Oder er ist so gefangen in dem System. Und ja, das ist eine Frage, die wir, glaube ich, auch nicht beantworten können. Das ist, davon träume ich nachts, von der Frage, können die nicht oder wollen die nicht?
Mhm. Mhm. Können die nicht oder wollen die nicht? Ich rede mal ein bisschen von mir. Also ja. In meinem Leben, in meiner Lebenserfahrung war es immer so, an den Stellen, wo ich mich sehr um Kongruenz bemüht habe, nämlich um die Frage, handle ich so, wie ich predige, oder ich predige ja nicht, aber wie es so mein eigener Anspruch ist, aber wie ich auch nach außen hin vertrete. Und natürlich führt dieser Selbstanspruch zu handeln, wie das, wofür ich stehe, häufig zu inneren Konflikten, weil das konflikthaft ist automatisch. Wenn ich sage, ich habe eine Haltung, ich bin Demokratin, ich bin Feministin, ich stehe für bestimmte Themen und ich habe zu Fragen wie Umgang mit Betroffenen in der katholischen Kirche, Rassismus, was auch immer, habe ich eine Haltung, dann habe ich gleichzeitig, ich sag's mal ganz profan, Konflikte an der Backe, die ich eigentlich nicht haben möchte. Die mir was ausmachen, die mich nicht einfach kalt lassen, die mich irritieren, die mich schlaflose Nächte machen lassen, all das.
Mhm.
Und in der Vorbereitung auf die Podcastaufnahme mit Ihnen und diesen kurzen Begegnungen, die wir vorher hatten, war diese Frage, wo für mich persönlich, also wo nehmen Sie die Kraft her? Sie sind, also ist es das Gerechtigkeitsgefühl, das Ihnen sagt so, und ich kann jetzt den Mund nicht halten, ich muss ihn aufmachen, das geht nicht. Ist das Kraft, ist das Impuls, ist das, was ist das, was Sie da treibt? Weil ich für mich manchmal sage, so, ich kann nicht zu allen Themen, die mich umtreiben, meinen Mund aufmachen. Das halte ich energetisch gar nicht durch.
Mhm. Wir machen beim Redemptoristenorden, das ist der Träger meines Tatortes, meiner Schule, meines Internates, eine Aufarbeitung. Und bei den Vorbereitungsgesprächen gab es einen Beteiligten von Ordensseite, einen Moraltheologe, der jahrelang an der Uni in Erfurt gelehrt hat. Und er sagte ungefähr 20 Minuten nach Beginn des Gespräches, ja, und wenn man Aufarbeitung machen will, dann muss man ja auch die Fragen der Vergebung in den Blick nehmen. Das war jetzt vor einem Dreivierteljahr. Das bringt mich heute noch zum Weinen. Mhm. Und das ist etwas, was mich nicht ruhen lässt. Das ist das, was mich antreibt. Und zwar noch nicht mal bezogen auf die Situation, in der wir da waren, noch nicht mal bezogen auf die Gesprächssituation, sondern bezogen auf die Tatsache, dieser Mensch hat mindestens 5 Generationen von geweihten Priestern gelehrt. Die haben dessen Haltung eingeimpft bekommen. Und die gehen in die zukünftige Kirche, die gehen in Gemeinden. Und die laufen dann rum mit dieser verqueren Haltung, ach ja, es muss auch Vergebung geben. Verzeihen ist ein und so weiter. Ja. Und ich denke immer in Zukunft. Für alles, was ich tue, liegt die Ursache in der Zukunft. Nämlich in den Kindern, die demnächst diese Welt beschreiten. Ja. Und wenn man das nicht im Blick hat, was dieser Lehrende und diese von ihm ausgebildeten Priester anrichten können, wenn sie mit diesem Gedanken gut durch die Welt laufen und ihre Gemeindearbeit, pastorale Arbeit und so weiter machen, ja, wenn man das nicht im Blick hat, dann braucht man gar nicht anzufangen. Mhm. Dann können wir auch die Aufarbeitung jetzt vergessen. Mhm. Denn Aufarbeitung nur für mich tut der Welt nichts Gutes. Ja.
Ja.
Ich sterbe irgendwann. Da interessiert es keinen Menschen mehr, was mir passiert ist. Aber das, was ich tue, soll ja eine Folge haben für die Zukunft.
Okay. Und das ist Ihr Antrieb?
Das ist mein Antrieb.
Okay. Ja. Also letztendlich der Präventionsgedanke, der in der Aufarbeitung steckt.
Ja, aber gespeist von dem, was gespeist von dem Erleben des kleinen Karlchen, der damals die Unterwerfung erleben musste. Mhm. Mhm. Und dass diese Kinder, die es in der Zukunft zu schützen gilt, mit denen stehe ich auf dem Hof. Mhm. Ich sehe die.
Mhm. Herr Hauke, ich habe Sie zu diesem Podcast eingeladen, mit der Fragestellung, was sind die Meilensteine in Ihrem Lebensweg? Was möchten Sie uns mitteilen? Wo sind Sie? Mhm. Wo sind Sie wie unterwegs? Was waren wesentliche Momente?
Ja, ich bin in einer gut katholischen, sehr gut katholischen Familie aufgewachsen. Wir waren 5 Kinder und mein erstes Jahrzehnt habe ich verbracht im Elternhaus, überwiegend im Bergischen Land, also in einem Dorf zwischen 2 Domen, Kölner Dom und Altenberger Dom. Und mit 11 kam ich in ein Ordensinternat aufgrund einer Volksmission wie Orden das früher auch regelmäßig gemacht haben. Und da haben wir dann auch schon das erste Auftreten des Schweigegebotes, das später in meinem Leben immer wieder eine Rolle spielte. Als ich meinem Vater das erste Mal erzählte von dem, was ich im Internat erlebt habe, da sagte er, das darfst du aber der Mutter nicht erzählen. Wenn die hört, was die heiligen Männer da tun, dann bricht die zusammen. Das hält die nicht aus. Ich habe also 5 Jahre mit mehrfachen Vergewaltigungen in der Woche überlebt. Ich habe den späteren Suizidversuch überlebt. Ich habe heute das Privileg eines zumindest äußerlich menschenwürdigen Weiterlebens. Bin ein Überlebender, das kann ich überzeugt sagen. Und damit bin ich aber auch Zeuge kirchlichen und gesellschaftlichen Versagens. Heute bin ich als Aktivist unterwegs, in mehreren Gremien zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt, immer wieder auch in Fachveranstaltungen. Übrigens auch vor einigen Jahren, ich glaube knapp 3 Jahren, bei einem Vortrag namens Im Schatten der Institution an der Katholischen Theologischen Fakultät in Münster, wo Sie ja herkommen. Mhm. Und, ja.
Soweit?
Ja.
Zu der Frage, vielen Dank. Eine weitere Frage, die ich mir gestellt habe in Vorbereitung auf heute, ist, was ist aus Ihrer aktuellen Sicht der Blick? Sie hatten es gerade genannt, in verschiedensten Gremien bereits unterwegs gewesen, sind jetzt, und jetzt sage ich es wahrscheinlich ganz falsch, in der Landeskommission zur Entwicklung von Standards zur Aufarbeitung. Sie sind deren Sprecher. Das ist eine Landeskommission, die sich mit sexualisierter Gewalt in allen gesellschaftlichen Kontexten auseinandersetzt. Meine Frage an Sie, ist das der richtige Ansatz? Ist es jetzt dran oder verwässert diese Breite, auf die wir da gucken, eher die Thematik?
Also zunächst mal die Kommission, von der Sie sprachen, die heißt Landeskommission Nordrhein-Westfalen, also NRW, zur Etablierung von Standards zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt. Und was die Frage nach der Breite, nach der Verwässerung angeht, ich glaube genau das Gegenteil. Es ist dringend notwendig, dass wir alle anderen Tatkontexte endlich auch in den Blick nehmen. Also um nur wenige Institutionen zu nennen, den Sport, die Schulen, die Musikschulen, das ist unvermeidlich. Und vor allem gilt es, die sexualisierte Gewalt in den Familien endlich wahrzunehmen. Das ist ja der größte Tatkontext.
Der größte Tatort, ja.
Die Nachfrage nach Beratung beim Bundesdeutschen Hilfetelefon zeigt, 53% der Verdachtsfälle liegen im familiären Kontext, 20 im sozialen Nahraum und 16% im institutionellen Bereich. Aber es ist völlig klar, Aufarbeitungsprozesse können voneinander lernen. Und deshalb ist der Blick in die Breite wichtig.
Gut, vielen Dank. Was sind denn aus Ihrer Sicht im Moment die aktuellen Themen im Kontext sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche und auch in Ihren Institutionen? Also ich bin da nicht nur bei der Gewalt durch Kleriker, sondern auch durchaus am Thema Kinderheime, Behinderteneinrichtungen, Altenheime.
Kinderheime, Altenheime sind ja auch häufig jedenfalls in Trägerschaft der katholischen Kirche. Die Antwort, die ich geben möchte, bezieht sich auch stärker auf die auf den kirchlichen Bereich. Da gibt es zurzeit mehrere Brennpunkte. Zum einen das kirchliche sogenannte Verfahren zur Anerkennung des Leids. Das ja eher, wenn man es genau betrachtet, ein Verfahren zur Ablehnung von Verantwortung ist. So jedenfalls sehe ich es. Da wird in einem juristisch fragwürdigen Verfahren entschieden über Geldsummen, die nach unwürdig langen Wartezeiten, oft über 2 Jahre, ohne Begründung zugesprochen werden. Summen, die immer wieder als sehr willkürlich erscheinen. Ich kenne Betroffene, die haben den Vergleich ihrer Anträge und ihres Bescheides gemacht. Sie mussten feststellen, weil sie auch in ähnlichem Kontext sexualisierte Gewalt erlebt haben, dass der Antrag die gleichen Erlebnisse schilderte und trotzdem eine sehr unterschiedliche und deshalb willkürlich wirkende Entscheid dann fiel. Ein weiteres Thema ist natürlich die Frage der Verjährung. Der kirchliche Rechtskanon sagt sehr eindeutig, dass die Verjährung von Verbrechen seltener geltend gemacht werden soll als im rechtsstaatlichen Bereich. Die juristischen Vertreter der katholischen Kirche handeln nach völlig anderen Kriterien. Ich habe tatsächlich den Eindruck, die kennen diesen Paragraphen im CEC überhaupt nicht.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und dann, naja, gilt es auch noch ein drittes relevantes Thema zu nennen. In vielen Bistümern liegen inzwischen Untersuchungen, Studien zur sexualisierten Gewalt vor. Da wird aufgedeckt, wer aus den Reihen kirchlicher Mitarbeiter wann, wo, wie oft, welche Verbrechen begangen hat. Aber mir sind so gut wie keine Konsequenzen aus all diesen Berichten bekannt. Die den Missbrauch ermöglichenden Machtstrukturen gibt es immer noch. Die Sexualmoral ist noch die gleiche wie vor 30 Jahren, 50 Jahren, 150 Jahren. In der Priesterausbildung hat sich sehr wenig geändert, im Gegenteil, da wurde jetzt im Erzbistum Köln zum Beispiel eine theologische Hochschule etabliert, mit dem Blick zurück in vorkonziliale Weltsichten und Wunschzettel. Es ändert sich nichts.
Mhm.
Es hat keine Folgen. Die teuren Untersuchungen haben keine Folgen in den Diözesen.
Ja.
Zumindest nicht, was das Regularium und die Denke der Bistumsleitungen angeht. Ja.
Ja. Ihr Blick ist drauf. Also eher wegschieben, verdrängen, verleugnen, weiter so. Oder ist es, also was ich meine zu beobachten, ist es die Idee davon, am Ende bleibt sowieso nur eine kleine Elite über. Also von der Weltkirche hin zu einer kleinen, eher elitären Gemeinschaft und sich damit abgefunden haben, oder?
Naja, also auf jeden Fall gibt es so bei einigen, vermutlich nicht bei allen, aber bei einigen Leitungs- und Lenkungsmenschen im Bereich der Diözesen den Eindruck, naja, lieber eine kleine Gruppe von Christen, die Austritte sind uns nicht so bedeutend, lieber eine kleine Gruppe von Christen, die unserer Auffassung von Katholizismus folgen, als eben eine große Gefolgschaft.
Mhm. Hm. Okay. Eine weitere Frage, die mir gekommen ist in der Vorbereitung auf unseren Podcast, ist eine eher sehr persönliche Frage an Sie, Herr Hauke. Was hat Sie eigentlich bewegt, Ihre Geschichte öffentlich zu machen?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr persönliche Frage. Also für mich ist es so, nach meinem Suizidversuch war ich viele Monate in psychosomatischen Kliniken unterwegs. Und da gibt es mehrere wesentliche Erfahrungen. Es fängt an mit der Erfahrung, dass es gar nicht um Schuld meinerseits ging. Denn es ist ein sehr belastendes Gefühl, wenn man das, wenn man damit unterwegs ist. Da haben Menschen dir das angetan, aber du bist es selber schuld.
Mhm.
Du hast es ja zugelassen, zum Beispiel.
Ja.
Eine der wesentlichen Fragen. Also das war eine wichtige Erfahrung in der Klinik, in der Therapie. Auch, dass ich nach dem Verrat durch einen Priester ein Leben lang lebte, ohne Vertrauen in irgendeinen Menschen.
Mhm.
Das muss man sich mal vorstellen. Arbeitsbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen, Familienbeziehungen, verbunden mit immer wieder der Feststellung, ich vertraue diesem Gegenüber nicht.
Hat sich dadurch, frage ich nochmal dazwischen, hat sich denn dadurch, dass Sie es öffentlich gemacht haben, also Sie haben ja beschrieben, im therapeutischen Kontext konnten Sie Verantwortung und Schuld gerade rücken für sich, auch hoffentlich?
Ja, das konnte ich lösen, ja.
Und dann ist ja der Schritt, also das ist ja erstmal ein innerer Prozess, nach außen zu gehen und zu sagen, das ist mir widerfahren, ist ja ein gewaltiger nächster Schritt.
Mhm.
Auch weil ich mir vorstelle, dass mit diesem Schritt zu sagen, das ist mir widerfahren und ich bearbeite das nicht nur für mich, das ist nicht nur mein Thema, das ist nicht nur mein Problem.
Mhm.
Dass damit möglicherweise im gesellschaftlichen, im öffentlichen Raum auch eine gewisse Stigmatisierung einhergeht. War das für Sie erfahrbar? War das für Sie erlebbar? Stimmt diese Hypothese überhaupt, die ich da aufstelle?
An einer Stelle ja. Also überwiegend muss ich sagen, diese Tatsache, dass ich die Schuld und die Scham von mir weisen konnte, das war eine stärkende Erfahrung. Eine Sache gibt es schon noch, die ich auf die Frage, was hat mich bewegt, sagen möchte. Mein zentrales Gefühl war nicht etwa, ich bin mein Mensch und ich habe jetzt Therapie erfahren, sondern mein zentrales Gefühl zu Beginn der individuellen Aufarbeitung, muss ich ja an der Stelle sagen, war tatsächlich das Gefühl, ein Ding zu sein.
Ja.
Ich war nicht als Mensch unterwegs. Ich war ein Konglomerat, ein Triptychon aus Angst, Orientierungslosigkeit und Grauen. Und das ist die Erfahrung, die ich mitteilen wollte. Diesen Spiegel wollte ich der Kirche auf ihrem hohen Ross vorhalten. Das war ein ganz massiver Antrieb.
Mhm.
Ja.
Herr Hauke, wie war es, den Schritt in die öffentliche Rolle als Aktivist zu gehen? Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen?
Mhm. Ja, ich habe mich zunächst der betroffenen Initiative angeschlossen, die von Mitschülern meines Internates gegründet worden war. Mojored e.V. heißt diese Initiative Missbrauchsopfer Josephinum Redemptoristen. Dort habe ich, naja, meine Erfahrung vorsichtig eingebracht, aber immer auch gesagt, für Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit der Presse bin ich nicht zu haben. 2 Jahre später bin ich dann zum ersten Mal zur Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz nach Fulda gefahren. Das war das Jahr, in dem die MAG-Studie publiziert wurde. Dass wir heute immer noch über die trügerischen, möglicherweise mit betrügerischer Absicht vorgetragenen Zahlen von 3.677 Betroffenen im bundesdeutschen kirchlichen Bereich reden. Das hätte ich mir damals allerdings nicht träumen lassen. Denn wir können ja heute aus der Dunkelfeld-Studie in Frankreich Rückschlüsse auf die Situation in Deutschland ziehen. In Frankreich ergab die dortige Studie eine Zahl von 330.000 Opfern. im kirchlichen Bereich. Und es gibt nichts, was nahelegt, dies sei in Deutschland entscheidend anders. Aber die deutschen Bischöfe reden grundsätzlich von dieser Zahl 3677. Muss man da nicht eine Absicht hinter vermuten?
Ja.
Okay.
Gab es Momente, wo Sie gespürt haben, Ihre Stimme ist wichtig, Ihre Stimme wird gehört? Oder gab es auch Momente, wo Sie gesagt haben, Sie werden instrumentalisiert?
Also instrumentalisiert fühlte ich mich eindeutig als Mitglied des betroffenen Beirats im Erzbistum Köln. Damals im Zusammenhang mit dem Streit über verschiedene Gutachten zur sexualisierten Gewalt habe ich mich damals als Feigenblatt gefühlt für die vorgeblich betroffenen orientierten Position des Kölner Kardinals. Ob ich jemals gehört wurde, ich glaube, eines meiner wichtigsten Mitbringsel in die aktivistische Arbeit ist meine Berührbarkeit, so mag ich es nennen. Weil ich eben Betroffener sexualisierter Gewalt bin, versuche ich, sowas wie ein Resonanzboden zu sein für das, was ich aus der Opferbiografie anderer erfahre. Und wenn ich dieses Erleben dann in meine Vorträge oder auch in meine Theaterarbeit einbringe, dann habe ich das Gefühl, gehört zu werden und wirksam zu sein.
Hat sich Ihr Bild, Ihr Blick auf Aufarbeitung seit 2010 verändert?
Oh ja, deutlich. Ich bin wütender geworden. Es ist ja nicht nur das Versagen der Institution Kirche, mit dem wir zu kämpfen haben. Es ist auch die moralische Verwahrlosung des ganzen Machtapparates, dessen Vertreter sich immer noch für die besseren Menschen halten. Die meinen, dies behaupten zu können seit der ontologischen Wesensänderung durch die Priesterweihe. Es ist auch das Wegsehen des Staates, der meint, dem System Kirche alle Verantwortung überlassen zu dürfen. Und zu dem, was wütend macht, gehört auch der Mangel an Sensibilität in der Bevölkerung für jeden siebten Mitbürger. Denn so hoch liegen die Schätzungen der Fachleute bezüglich der Menschen, die in ihrer Kindheit und Jugend Opfer sexualisierter Gewalt wurden. Das alles macht traurig und wütend und manchmal auch müde.
Wo ziehen Sie die Grenze zwischen persönlicher Betroffenheit und Ihrem politischen Engagement?
Für mich ist die Unterscheidung an den unterschiedlichen Formen der Aufarbeitung erkennbar. Die individuelle Aufarbeitung ist etwas sehr Intimes und findet in der Therapie statt oder in sehr engen persönlichen Beziehungen. Mein politisches Engagement kam zum Beispiel bei der Arbeit im Betroffenenrat bei der unabhängigen Bundesbeauftragten zum Tragen. Dort ging es und geht es ja auch heute noch um sehr konkrete Politikberatung.
Da muss ich jetzt einmal nachfragen. Konkrete Politikberatung heißt, Sie haben auch Kontakt zum Familienministerium beispielsweise, zum die Öffentlichkeitsarbeit, ja, die da gemacht wird beispielsweise, die Kampagnen, die gefahren werden und so, die haben Sie mit?
Die ja, wurden im betroffenen Rat bei der OBSKM, die Kampagnen wurden dort entwickelt. Es gab Fragestellungen, die ganz konkret von anderen Institutionen an uns herangetragen wurden. Das Gesetz zur Stärkung der Strukturen gegen Gewalt, ja, ist unter anderem im betroffenen Rat mit auf den Weg gebracht worden. Da haben wir unsere Erfahrungen und Einschätzungen eingebracht.
Okay. Wie erleben Sie diese Haltung, also diese Haltung Betroffenen gegenüber und dem Thema Qualitätssicherung und Standardisierung? Ich hole ein bisschen aus, damit Sie verstehen, warum ich diese Frage stelle. Ich meine wahrzunehmen, dass die Bistümer und die dort zuständigen Interventionsstellen versuchen, gleichförmig auf die Anfragen unterschiedlichster Art von Betroffenen zu reagieren. Auf dem Hintergrund zu sagen, also es kann nicht sein, wie das, was Sie jetzt zum Beispiel bei der UKA kritisiert haben, selber Täter, selbe Taten, unterschiedliche Leistungen. Also das individuelle Vorgehen in Teilen von Interventionsstellen in Kontakt zu Betroffenen und den Leistungen, die sie beispielsweise durch die Interventionsstellen erfahren, waren, so gucke ich aktuell drauf, eher auf den Einzelfall bezogen. Jetzt gibt es eine neue Richtung, die sagt, so, wir gucken nicht mehr auf Einzelfälle, sondern Betroffene sexualisierter Gewalt erhalten Therapie im Umfang von, bekommen Entschädigungsleistungen in Höhe von, erhalten Fahrtkosten in Höhe von, sodass Betroffene auf der einen Seite sehr klar damit rechnen können, das kann ich erwarten, auf der anderen Seite aber auch sozusagen mit der Gießkanne bedacht werden, weil Betroffener A wird dieselben Leistungen erhalten wie Betroffener B. Mhm. Das hat Vorteile, das hat Nachteile. Mich würde interessieren, wie Sie das einschätzen.
Tatsächlich, die Nachteile, die Sie beschrieben haben, die gibt es. Aber man muss auch sehen, als die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in Deutschland begann, war das ja eine völlig neue Aufgabe, ein völlig neues Feld für alle Teile der Gesellschaft, soweit sie denn überhaupt zuhören wollten oder sich beteiligen wollten. Dass sich da jetzt Standards entwickeln und dass solche auch proaktiv entwickelt werden, ist notwendig. Dass der Staat den Kirchen nicht näher auf die Finger geschaut hat, war ja zuerst mal keine böse Absicht. Man war zunächst mal davon ausgegangen, dass diese lautstarken, überall mitmischenden Institutionen ihr Kerngeschäft betreiben, sich für Gerechtigkeit und Barmherzigkeit einzusetzen. Dass die Bosse der kapitalistisch ausgerichteten Großunternehmen sich eher um den Selbsterhalt kümmern und das Seelenheil der Welt nur als Schutzschild benutzen, hinter dem sie sich und ihr Agieren verbergen können, das wurde uns ja allen erst im Verlauf der letzten 15 Jahre klar. Ich möchte aber an dieser Stelle auch betonen, natürlich gibt es eine Vielzahl von tatsächlich christlich handelnden Mitarbeitern der Kirche. Das ist für mich ohne Frage. Das allerdings sind die Menschen, die vor Ort stehen, die die Kernerarbeit machen. Wenn man sich als klerikaler Mitarbeiter erstmal bis auf die Leitungsebene hochgearbeitet hat, dann agiert man mit dem Bewusstsein, die Deutungshoheit für alles Geschehen in der Welt und den gottgegebenen Lenkungsauftrag für die ganze Welt zu haben.
Das sind starke Worte, Herr Hauke.
Aber wie sehen Sie es? Ist es so?
Zunächst teile ich erstmal das, also was Sie ja beschreiben, ist eine Haltungsänderung, die mit der Zunahme von Verantwortung und Hierarchie sich verändert.
Mit der Zunahme von Macht.
Von Macht.
Verantwortung ist etwas, das kommt dann später noch,
ja,
wo man was tun muss.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich wüsste nicht, ob ich das so allgemeingültig formulieren würde. Das ist
bei mir immer das Problem. Aber ich kann auch nicht alle zwei Sätze sagen, also außer denen und so, ne?
Also ich teile sehr ihre Perspektive, die sagt, Leute vor Ort, die mit den Kernthemen sozusagen, der Kernaufgabe katholischer Kirche oder Diakonie oder Caritas, wie auch immer, das sind Menschen guten Willens, also so nehme ich das deutlich wahr. Mit der Zunahme, ich sag mal, auch Verantwortung und Macht, das hängt ja in Institutionen sehr eng beieinander. Also derjenige, der Verantwortung übernimmt, ist in der Regel auch einer, der in einer machtvolleren Position ist. Ob das ausschließlich mit dem Interesse des Machterhalts der Institution einhergeht, ja. Also wer Adorno gelesen hat, kann auf die Idee kommen. Ich sag's da mal in aller Vorsicht. Und es, die Verführbarkeit ist sehr groß. Wie gesagt, ich habe, wenn Sie mich fragen, stimme ich dem zu oder stimme ich dem nicht zu, schwarz oder weiß, würde ich Ihnen antworten, ja und nein, zum großen Teil ja, aber ich kenne auch, zum Glück kenne ich auch, ich weiß nicht mal, ob ich es ausnahme, ich kenne auch andere Seiten. Und ich habe versucht, in meiner beruflichen, weiß gar nicht, ob das jetzt hierher gehört, aber in meiner beruflichen Biografie in den Institutionen zu arbeiten, wo ich zumindest ein Bewusstsein der Verquickung von Macht und Verantwortung erlebt habe und das auch reflektiert erlebt habe. Mhm. Und ich selber war auch in einer machtvollen Position und hoffe, dass ich das im Sinne der Sache, also ich würde gar nicht mal sagen der Menschen, aber im Sinne der Sache in guter Weise vorangebracht habe. Mhm. Nun bin ich keine Vertreterin der Kirche. Das,
ja. Und auch keine Gegnerin.
Nein. Also ich war katholisch, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich war 45 Jahre lang katholisch und bin dann, weil ich auch finde, dass Kirche ein gesellschaftlich relevanter Player ist, einen rein säkularisiert betrachteten Staat, halte ich auch für kritisch. Und habe mich dann entschieden, evangelisch zu werden.
Mhm. Können Sie sich erinnern an das Buch aus Ihrer Jugendzeit, Herr der Fliegen?
Ja. Kann ich. Ja.
Oder an die Dokumentation über Stammesgesellschaften im Amazonasgebiet, die sich auch eine spirituelle Umwelt schaffen. Schon allein, um zu erklären, was da in der Natur passiert. Blitz und Donner.
Ja.
Feuer.
Ja.
Aber ich würde gerne nochmal auf das Ding mit der Macht kommen. Also Karl Popper, einer meiner geistigen Ziehväter, hat mal gesagt, man kann Menschen eine Menge Macht zur Verfügung stellen, aber man muss auch damit rechnen, dass diese Macht missbraucht wird. Und ich glaube, dieses Wissen eines Menschen, auch ich bin verführbar durch die mir zur Verfügung gestellte Macht.
Ja.
Das steht vielen, die Macht gewohnt sind und die da reingewachsen sind, nicht mehr zur Verfügung.
Ja, ja, das stimmt. Also dem stimme ich vollständig zu. Weil ja auch und vor allen Dingen, wenn Macht gekoppelt ist mit einem gewissen Status, mit einer auch gewissen Aggressivität nach außen hin in der Verteidigung der Machtposition, wird ja die Zahl derer, die widersprechen, immer kleiner.
Mhm. Mhm.
Und da muss man viel Kraft, also da muss man viel Kraft finden, Energie, ich rede so viel von Kraft, aber viel Energie aufwenden. Das ist das, was ich eingangs mal sagte, um seiner Haltung treu zu bleiben und zu sagen, an der Stelle mache ich meinen Mund auf. Egal, wer mir da gegenüber ist.
Ja, wenn man sich an die Vehemenz erinnert, mit der der damalige Vorsitzende der Bischofskonferenz Zollitsch Frau Leuthäuser-Schnarrenberger angegriffen hat und mit einem Ultimatum verbunden hat, sie solle ihre Behauptungen über das Missbrauchsgeschehen zurücknehmen. Das hat er sagen können in dem Bewusstsein. Er hat einen riesigen Machtapparat hinter sich.
Ja, genau so.
Einschließlich der Christen in den Gemeinden, die von nichts was wussten und deshalb auch nicht geglaubt haben, was die Betroffenen gesagt haben.
Ja, ja. Also Sie sagen, eine gewisse Standardisierung führt, ist ein, so habe ich Sie verstanden, ist ein notwendiger Prozess, der aus der ich sag mal, der auch ein gewisser, ich sag's mal ein bisschen anderen Worten, ein evolutionärer Prozess sozusagen, nachdem die Aufarbeitung, was völlig Neues war und einzelne Menschen sich darum bemüht haben, ist es ein notwendiger nächster Schritt, der in der Zukunft, so habe ich sie verstanden, auch ein Stück mehr Gerechtigkeit bringt.
Ja.
Ist das so?
Ja, für mich kommt noch etwas dazu. Also Gerechtigkeit ist ja eine Frage der Haltung. Qualitätssicherung und Standardisierung sind ein Mittel dazu, gerechte, menschenwürdige Bedingungen für die Prozesse, die halt anstehen, zu schaffen. Ich kannte als Kind ein Gebet, das hieß: Ich bin klein, mein Herz ist rein. Wenn ich mir von den Gremien, die in Interventionsstellen und UAK unterwegs sind, was wünschen dürfte, so ist das diese Haltung des reinen Herzens und der Demut.
Mhm.
Aber ich habe keine Ahnung, wie man das implantieren kann.
Mhm.
Ich kenne durchaus Mitarbeiter auf diesen Ebenen, die auf dem bürokratischen Wege und von Herzensbildung sehr weit entfernt sind. Das war mir noch wichtig an der Stelle zu sagen.
Ja, auf jeden Fall. Mir fällt da, Herr Hauke, das ist jetzt auch sozusagen out of the box, mir fällt da natürlich auch zu ein, dass Karl Marx gesagt hat, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt.
Mhm.
Also das trifft ja in diesen Kontexten, die wir gerade hier diskutieren, auch durchaus zu.
Ja, und wenn ich an den ehemaligen Bischof von Limburg denke, dann war es ja auch das Sein.
Welcher?
Der
Thebarzt oder der?
Der Thebarzt, ja natürlich. Das Sein, die Tatsache, dass er Kohle zur Verfügung hat, über die er bis ohne Ende verfügen konnte, hat sein Bewusstsein, nämlich ich darf das, geprägt.
Deutlich eingetrübt.
Ja.
Ja, kommen wir zum dritten Gesprächsteil unseres Podcastes. Und zwar ein Thema, das ich vor allen Dingen in der Art, wie Sie es bearbeiten, mit Ihnen assoziiere, nämlich das Thema Partizipation von Betroffenen. Sie sind in verschiedenen Gremien gewesen, Sie sind in verschiedenen Gremien auch heute noch tätig. Betroffenenbeteiligung, ich nenne es lieber Partizipation, weil immer dieses Betroffene davor sozusagen, ich finde, immer einen gewissen Nimbus hat, sich erklären zu müssen oder sich einen Weg zu schaufeln. Ich finde, die Selbstverständlichkeit der Beteiligung von Menschen, die Experten in eigener Sache sind, so würde ich es mal beschreiben, müsste jedem, der in diesem Feld, aber auch in anderen Feldern unterwegs ist, ja, eine Selbstverständlichkeit sein. Jetzt ist das nicht so eine ganz einfache Kiste. Ich sag's mal etwas lakonisch. Ich habe einen Artikel von Ihnen gelesen, den Sie zusammen geschrieben haben mit einer Kollegin von Ihnen, wo Sie genau die Problematik der Partizipation Betroffener beschreiben. Mögen Sie für unseren Podcast wesentliche Thesen einmal zusammenfassen? Wo würden Sie sagen, das geht gar nicht, das sollten Gruppen auf keinen Fall machen, das wäre wichtig, vielleicht auch in diesem Spannungsverhältnis?
Mhm. Ja, zunächst mal, was in diesem Feld die Arbeit in den verschiedenen Gruppierungen erschwert, ist der Anspruch auf Lenkungshoheit, Interpretationshoheit. Vertreter der toxischen Institutionen, so nennen wir sie auf deren eigenen Wunsch, weil sie sich nicht gerne als Täterorganisationen bezeichnen lassen. Also die glauben oft, Verantwortungsübernahme bedeutet immer auch, dass andere keine Mitbestimmungsrechte mehr hätten. Und das sehe ich völlig anders.
Mhm.
Ja. Gerade im katholischen Bereich herrscht ja die Haltung vor, man diene nur. Dabei ist man sich des eigenen Machtanspruchs vielleicht gar nicht bewusst. Oder man denkt sich sehr gezielt, dass Macht da nicht mitspielt.
Also wir können ja sehen, dass es hier Konfliktlinien gibt.
Mhm.
Könnten Sie die für uns einmal skizzieren, also auch für Menschen, die uns zuhören, die diese, die die Erfahrungen nicht haben, die Sie haben in der Arbeit, in Gremien? Wo würden Sie sagen, verlaufen diese Konfliktlinien?
Mhm. Meine Antwort bezieht sich erstmal auf den zweiten Teil,
mhm,
auf das konstruktive Nutzen.
Ja.
Also natürlich, ich habe eben von Herzensbildung gesprochen, natürlich kann es nicht nur darum gehen. Alle Gremien brauchen professionelle Gesprächsleitungen, professionelle Begleitung, Awareness-Konzepte, Awareness-Teams, Supervision, Mediation und das nicht nur im Konfliktfall, sondern eben kontinuierlich. Die Frage ist ja, wie es gelingt, die Machtverhältnisse zwischen betroffenen Institutionen und Expertinnen auszubalancieren. Das geht natürlich nicht im Hauruck-Verfahren. Im sogenannten Dialogprozess auf Bundesebene, ausgerichtet von der unabhängigen Beauftragten, in dem waren wir mit rund 160 Menschen aus den genannten Ebenen, also betroffenen Institutionen und Expertinnen von Aufarbeitung unterwegs. In diesem Prozess haben wir einen sehr langwierigen Diskurs über Standards der betroffenen Beteiligung geführt. Das Aufeinanderzugehen war durchaus von der Aufdeckung gegenseitiger Vorurteile und von deutlich emotionalem Erleben begleitet. Mein Eindruck war, tragende Elemente dabei waren zum einen der Respekt, der ganz normale Respekt Menschen gegenüber und zum anderen die Bereitschaft, eigene Haltungen zu überprüfen.
Und das ist im Diskurs entstanden? Im Dialog, würden Sie es so beschreiben?
Also den Respekt haben hoffentlich alle schon mitgebracht.
Ja. Aber die Haltungsänderung oder die Überprüfung der eigenen Haltung?
Ja, die Feststellung, dass es gut ist, wenn man die eigene Haltung überprüfen kann und auch mag.
Ja. Ja.
Die Feststellung, dass das ein konstruktives Denken ist, die ist durchaus erlebt worden in dem Prozess. Mhm. Ja.
Aber alle Haltungen sind ja auch nicht bewusst. Also mir ist ja gar nicht immer klar, welche Haltung habe ich zur Fragestellung XY.
Das waren die schmerzhaften Ereignisse in diesem Prozess.
Okay.
Ja.
Ja. Mhm. Danke. Ja, ich habe Sie, ich habe Sie als kämpferisch, Sie selber haben sich eingangs als Aktivisten bezeichnet.
Mhm.
Sie haben in einem unserer Telefonate gefragt, ich sag's ein bisschen mit meinen Worten, bin ich der Richtige, weil ich bin auch eine Person, die durchaus Angriffen ausgesetzt ist, aber die auch durchaus anderen, so habe ich sie erlebt in der Tagung in Frankfurt zum Beispiel, mit deutlichen Worten, freundlich ausgedrückt, manchmal auch wie ein nasser Waschlappen, jemandem den Spiegel vorhält. Das ist, ja, was ist das? Eine Kampfesbereitschaft, so würde ich es mal nennen. Sehen Sie sich auch so?
Durchaus. Ohne Kämpfen geht's auch nicht in dem, in dem Bereich. Auch was den Blick angeht, den Betroffene aufeinander haben. Also Betroffene finden zum Beispiel viele Wege, sich unglücklich zu machen.
Ja.
Sich gegenseitig unglücklich zu machen. Da ist etwa die Konkurrenz um Einfluss und Macht. Es gibt nicht so viele Gelegenheiten und Positionen, in denen Betroffene ihren Gestaltungswillen und ihre Visionen auf mandatiertem Wege einbringen können.
Mhm.
Nicht berufen oder nicht gewählt zu sein, fällt nicht jedem leicht. Konkurrenz und Neid sind dann mitunter die wahrnehmbare Folge. Das ist zwischen Betroffenen durchaus auch ein Moment der Ellenbogen.
Mhm.
Ich persönlich erlebe es als besonders belastend, wenn es um die Konkurrenz des Leids geht. Sätze wie, Du konntest in deiner Institution Abitur machen, ich hatte diese Bildungschance nicht. Oder gar, du bist nur vergewaltigt worden, ich wurde zusätzlich noch verprügelt. Die bagatellisieren das Leid des Gegenüber. Sicherlich sind unbewältigte biografische Anteile der Hintergrund. Gleichwohl irritieren sie die Arbeit an gemeinsamen Zielen.
Ja.
Am Rande gesprochen, das war jetzt ein Zitat aus dem Aufsatz mit der Bettina Jansen.
Mhm. Ja. Ich habe mich gefragt, das steht da jetzt auch nicht, Herr Hauke, aber ich habe mich gefragt, also auf der einen Seite, ich bin nicht Betroffene sexualisierter Gewalt. Mhm. Ich habe mich gefragt, ist das nicht eine krude Idee sozusagen zu glauben und ist das nicht eine Illusion zu glauben, Betroffene müssten, nur weil sie ein Merkmal sozusagen ihrer Lebensgeschichte und ihrer Biografie miteinander teilen, solidarisch sein? Das ist doch ein bisschen kurz gegriffen. Ist es nicht eine Illusion? Und ich glaube auch, also wenn ich als etwas Außenstehende sage, na ja, ich verstehe das gar nicht, eigentlich müssten Betroffene miteinander solidarischer sein. Sie teilen ja am Ende des Lebens sozusagen, sie teilen ein Merkmal miteinander, nämlich die Erfahrung sexualisierter Gewalt. Das muss doch nicht automatisch zu Solidarität führen und tut es ja auch nicht. Menschen sind doch mit oder ohne dieser Erfahrung vollständig unterschiedlich und haben vollständig unterschiedliche Interessen. Ist es nicht ein Irrglaube zu denken, nur in Anführungsstrichen, weil sie einen Teil ihres Schicksals miteinander teilen, muss es automatisch dazu führen, mit anderen solidarisch zu sein? Ist das ein Trugbild sozusagen einer nicht betroffenen Person? Sitze ich da irgendwas auf? Ist das eine Haltung möglicherweise, wo Sie sagen, Frau Uferkamp, da müssen Sie aber mal dringend dran arbeiten?
Naja, im Grunde spielt sich ja genau das Gleiche ab wie im Bereich des Lebens von Nicht-Betroffenen. Also es stellt sich eine Aufgabe, da muss man über die Vorgehensweise verhandeln, wie gehen wir an die Aufgabe ran. Auch muss man darüber sprechen, was haben wir eigentlich für Ziele, und die haben wir hoffentlich gemeinsam. Da muss man was dran tun.
Ja.
Und dann diese objektiven Kriterien, diese objektiven Vorgaben, man verfolgt dann gemeinsame Ziele, dürfen nicht irritiert werden durch die Individualität, die jeder Einzelne mitbringt.
Ja.
Das ist im Bereich der Betroffenen genau dasselbe wie im Bereich der Nicht-Betroffenen.
Ja.
Und insofern ist ja an der Stelle verlangt, nicht, dass man solidarisch ist, sondern dass man dem gemeinsam selbstgewählten Auftrag folgt.
Ja, ja. Gut.
So einfach sehe ich das.
Ja, perfekt. Ja, würde ich genauso sehen. Herr Hauke, wir haben jetzt schon viel über Aufarbeitung geredet. Wo sehen Sie aktuell die größten Hindernisse für echte Aufarbeitung in Kirche und Staat?
Bei der Kirche ist es vielleicht das Selbstkonzept. Wenn Sie zugeben würden, dass Sie systematisch auf einem menschenverachtenden, in ihrer eigenen Denke und Sprache auf einem sündigen Weg sind, dann stellten sie ja ihren ganzen Lebensentwurf in Frage. Das ist ein Hindernis. Und beim Staat ist es die naive Fehleinschätzung, die guten Menschen der Kirche werden schon richten.
Welche Rolle spielt Sprache für Sie? Ich sag das, ich hole noch mal wieder ein bisschen aus. Ich sag das auch. Sie selber bezeichnen sich als Überlebenden. Andere sagen Betroffene, die nächsten sagen Opfer. Die einen reden von Aufarbeitung, die anderen von Missbrauch. Also es sind ja so unterschiedliche Begriffe im Kontext sexualisierter Gewalt. Im Schwange gibt es sowas wie die richtige Sprache für das Feld?
Ja, die Frage ist ein wichtiger Hinweis. Ein Hinweis darauf, dass wir uns endlich auch mal auf gemeinsame Begriffsbestimmungen besinnen und einigen müssen. Sprache prägt das Bewusstsein. Solange wir noch von Kindesmissbrauch reden, erweckt das den Eindruck, es gäbe auch einen angemessenen Gebrauch von Kindern. Solange Verantwortliche noch von Unglück der Betroffenen reden, wird suggeriert, es gäbe keinen Täter. Es sei niemand verantwortlich, der im Kinderschutz versagt hat. Weil eben Sprache so entscheidend ist, bei dem Ausdruck des eigenen Bewusstseins sollten wir, eigentlich brauchen wir sowas wie ein Glossar, mit Definitionen dessen, über was wir gerade sprechen.
Sind das auch Dialoge, die Sie geführt haben im Betroffenenbeirat der UBSKL?
Ja.
Wahrscheinlich doch.
Ja.
Ne? Weil man doch immer wieder in dem Prozess ist der Vergewisserung, reden wir von demselben,
ja.
Wenn wir Aufarbeitung sagen.
Und diese Frage muss man im Diskurs auch stellen.
Ja.
Meinen wir gerade das Gleiche mit diesem, mit diesem Wort?
Ja. Ja. Okay, gut, vielen Dank. Was bedeutet es, Betroffener oder betroffen zu sein? Und das Subjekt von Veränderung. Sind Sie Subjekt oder Objekt von Veränderung?
Naja, wir sind ja als Minderjährige tatsächlich in einer Opferrolle gewesen. Aber die Opferrolle ist passiv. Sie birgt immer noch die Haltung des Ohnmächtigen. Viele von uns wollen aktiv sein, wollen Veränderungen an ihrer Lebenssituation herbeiführen oder an den gewaltbegünstigenden Strukturen. Hier geht es ja tatsächlich auch um die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, die damals so völlig zunichte gemacht wurde.
Mhm. Ja, sehr zentraler Begriff im Leben eines jeden Menschen.
Das, ja, da habe ich an der Hochschule mehrere Semester hintereinander zum Thema Selbstwirksamkeit mein Seminar gehabt.
Ja, genau. Eine spannende Frage für mich ist immer wieder die Frage, was ist der Unterschied zwischen Verantwortung und Schuld? Haben Sie darauf eine Antwort?
Ich weiß nicht, ob das eine für jeden gültige Antwort ist, aber die Frage berührt zentral das Selbstverständnis der Akteure auf der Täterseite. Und trotzdem ist sie aus meiner Sicht leicht zu beantworten. Schuld ist etwas, bei dem man sich wegduckt, untätig bleibt, am liebsten nicht entdeckt wird. Bei Verantwortung hat man etwas eingesehen, man übernimmt eine aktive Rolle, man tut etwas. Kirchenvertreter fordern ja von den Betroffenen auch immer wieder den Schritt der Vergebung. Dabei vergessen sie meist, dass es dabei selbst im eigenen, kircheneigenen System um einen Mehrklang geht, der da lautet Einsicht, Bekenntnis, Reue, Buße und dann kann man prüfen, ob Vergebung möglich ist. Und dabei ist jetzt von Wiedergutmachung ja noch gar nicht die Rede gewesen.
Und da fehlt die Verantwortungsübernahme, oder?
Immer noch.
Immer noch.
In diesem, ja.
Ja. Ja. Danke. Gibt es etwas, Herr Hauke, das Sie offiziellen Gremien nicht sagen können, wo Sie kein Gehör finden, aber wo Sie denken, das müsste unbedingt benannt werden? Das wären Themen, die sind sehr zentral. Oder wo Sie sagen, da fehlt es mir an Sensibilität, da fehlt es mir an Haltung, was immer.
Das ist eine spannende Frage. Sie glauben gar nicht, wie oft ich denke, dies oder jenes wissen die Bischöfe gar nicht. Wenn ich nach Hause fahre und das Gespräch, die Sitzung oder was auch immer es ist, reflektiere, denke ich das sehr oft.
Ja.
Ein kleines, aber sehr aktuelles Beispiel dazu würde ich Ihnen gerne jetzt auch sagen. Die Bischöfe wissen nicht, dass ich mit meiner sehr gläubigen älteren Schwester gern um ihretwillen einen Weihnachtsgottesdienst besuchen möchte. Und dies nicht tun kann, weil Weihrauch ein sehr wirkmächtiger Trigger für mich ist. Das wissen die nicht. Da haben die keine Vorstellung davon, wie invasiv die Erfahrungen von damals immer noch in uns eindringen und unseren Alltag bestimmen.
Ja.
An der gerade beschriebenen Stelle übrigens hat mir mal einer von den brachial-katholischen Priestern, die es ja immer noch gibt, empfohlen, ja, wenn Ihnen das so geht, dann müssen Sie halt mal ein Opfer bringen. Auch das gibt es noch. Immer.
Bei Gewaltakten, die mein Vorstellungsvermögen überstiegen haben, das ist jetzt fast nicht mehr möglich nach einem Jahr Arbeit mit Betroffenen, weil ich schon viel gesehen, viel erlebt, viel erfahren habe. Aber da haben mein Kollege und ich wirklich körperliche, also somatische Reaktionen. Das sind immer so Momente, wo ich, und das finde ich auch das Schwierige in Teil an dieser Arbeit, ist, dass es nicht nur die Betroffenen selber bewegt, sondern auch Menschen, die sich ernsthaft damit auseinandersetzen.
Das ist eine Mitteilung, keine
das
Frage.
Das ist nur eine Mitteilung, ja.
Das ist mir vorstellbar. Und ich erinnere auch, dass Polizisten, die im Bereich der digitalen Gewalt unterwegs sind, ja quasi verpflichtet sind, bei der Sichtung von diesem Material Pausen zu machen, bestimmte Einsatzzeiten einzuhalten, Supervision zu haben und all sowas. Ja. Und die machen das auch nicht ein paar Jahre.
Genau.
Also ich rede ja auch nicht, also wenn ich einen Vortrag halte oder einen Beitrag schreibe, nicht immer zu den gleichen Zielgruppen. Und ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Ich habe Ihnen den Beitrag aus meinem Münster-Vortrag geschickt. Ja. Das heißt, ich überlege mir das vorher sehr genau. Wie deutlich bin ich in meinen Schilderungen? Und wenn ich die Schemausstellung mit den Porträts eröffne, dann bringe ich ein ähnliches Beispiel auch da. Es gibt Situationen, in denen ich notwendig finde, die Menschen durch ein heftiges Schütteln wach zu machen.
Sehr nachvollziehbar.
Aber das kann man natürlich nicht jedem zumuten. Also bei einem Vortrag vor Schülern oder so würde ich sowas eben dann nicht unterbringen. Der Vortrag in Münster war aber dazu angelegt, wach zu machen. Ne?
Ja. Wir haben jetzt schon viel gestriffen. Eine Frage, die ich noch habe, die Sie bestimmt beantworten können. Was ist, wenn Betroffene unbequem werden?
Naja, da diesbezüglich ist die Umwelt unberechenbar. Ich kenne Betroffene, die tatsächlich Sanktionen erlebt haben, durchaus auch anwaltlich übermittelt. Andere werden konsequent mit Nichtbeachtung gestraft. Aus einigen Studien ist bekannt, dass Betroffenen der ganz normale menschliche Anstand vorenthalten wird. Briefe wochenlang oder monatelang nicht beantworten, Termine verschlampen oder ähnliches. Am deutlichsten sind die Vorwürfe, wir sollten doch endlich mal verzeihen lernen. Es müsse doch mal jetzt ein Ende haben mit unseren Geschichten. Und diese Vorwürfe kommen nicht nur aus den toxischen Institutionen, auch aus dem Rest der Gesellschaft.
Ja. Wir führen ja so Diskussionen mit Kirchengemeinden durch.
Ja.
Sehr wohl, sehr häufig, immer wieder. die Verzeihensthematik.
Ja.
Jetzt muss mal gut sein.
Ja.
Ich kann es nicht mehr hören. Wir wollen nur Geld. Also diese, das sind so
warum
die Klassiker.
Warum habt ihr euch damals nicht gemeldet?
Ja, und warum hat das so lange gedauert?
Mhm.
Das sind die Klassiker, ja.
Mhm.
Was hat Sie persönlich am meisten verändert auf Ihrem Weg in den Kommissionen, in den Gremien, in denen Sie waren? Mögen Sie das beantworten?
Ja, obwohl ich nicht sicher bin, dass ich alles finde auf diese Frage. Also es ist die Ausdauer, ja, die Penetranz, mit der die Kirchenvertreter oft Zeit spielen. Sie setzen alle verfügbaren Mittel ein, ihre real existierende Schuld nicht einlösen zu müssen. Sie verplempern unsere Restlebenszeit, um ihre finanzielle Schuld nicht einlösen zu müssen. Sie warten darauf, dass die Gesellschaft vergisst. Sie ändern nichts an den gewaltermöglichenden Strukturen und gefährden damit die Gesundheit, die Menschenwürde und die sexuelle Selbstbestimmung zukünftiger Generationen.
Ja, starke Worte. Ja.
Ich hoffe.
Ja, 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 sehr. Gibt es Momente, wo Sie Hoffnung spüren? Und wenn ja, woran liegt das?
Der Begriff Hoffnung ist für mich eng mit dem Gottesbegriff verknüpft. Durch meine Geschichte eben. Durch meine katholische Geschichte. Deshalb ist das Wort Hoffnung für mich vergiftet. Ich halte mich lieber an den Begriff der Liebe. Die Liebe zum Menschen am für sich, wie der Kölner sagt, das ist ein greifbarer Begriff für mich.
Mhm. Was bedeutet Aufarbeitung für Sie heute und ganz persönlich?
Nun ja, ich weiß, dass meine individuelle Aufarbeitung kein Ende finden kann. Dieses Wissen ist sowas wie ein Versprechen zu nicht endendem Wachstum. Das klingt pathetisch, ich weiß.
Mhm.
Aber ich sehe es genauso.
Mhm. Schön. Und das geht aber nicht nur Betroffenen so, glaube ich. Lebensthemen bleiben und sind ein Quell der Weiterentwicklung.
Ja, ja. Genau.
Ja. Welche Frage würden Sie Verantwortlichen in Kirche und Politik stellen wollen? Und bestimmt haben Sie die auch schon gestellt, so wie ich Sie kenne.
Naja, ich habe jetzt eine Variante, die ich vielleicht noch nicht so gestellt habe, eine Frage. Wann wollen Sie, liebe Politiker, liebe Bischöfe, wann wollen Sie anfangen, die sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche als Kindheitsrisiko unserer Zeit anzuerkennen und dagegen mit voller Breitseite anzugehen?
Eine etwas provokante Frage zum Schluss, Herr Hauke. Welche Schuld hinterlassen wir, wenn Aufarbeitung wieder nicht gelingt?
Ja, das ist die Schuld, von der Theodor Adorno in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gesprochen hat. Die Schuld, das Geschehene zu leugnen oder zu verkleinern. Die Schuld, abwiegelnd, verdeckend zu fordern, es muss doch mal gut sein mit dem Thema. Und die Schuld, Macht- und Ohnmachtsverhältnisse sowie das vermeintliche Recht auf die Unterwerfung Schwächerer zu leben und in die nächste Generation weiterzutragen als gesellschaftlich tolerierte Haltung. Das sind heftige Schulden.
Ja, das sind. Ja. In allen Schattenbereichen gesellschaftlichen Lebens.
Mhm.
Glaube ich.
Mhm.
Herr Hauke, ich danke Ihnen sehr herzlich für unseren intensiven Austausch.
Out of the box.
Out of the box.
Jetzt bin ich froh, dass es vorbei ist.
Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, meldet euch gerne bei uns. Schreibt uns eine E-Mail unter kontakt@uak-münster.de. Alle Hintergründe zum Podcast findet ihr auf unserer Website oder auf Instagram. Ihr erreicht uns unter www.uak-münster.de. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet und abonniert und mit Freunden und eurer Familie teilt. An dieser Stelle ein Transparenzhinweis. Wir haben Betroffenen die Möglichkeit eröffnet, anonymisiert an unserem Podcast teilzunehmen. Eine mögliche Form der Anonymisierung ist, dass wir den Vornamen verändern. Eine weitere Option, dass die Stimme verzerrt wiedergegeben wird oder wir die Stimme durch einen professionellen Sprecher oder Sprecherin ersetzen. So cool.